Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Oh, 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist endlich wieder Zeit für American Football. Es ist Zeit für Win Today Football O'Clock. Es ist Zeit für ihn, den Mann, den ich seit 1,5 Wochen nicht mehr hören durfte. Mir fehlt die Therapiestunde, mein Lieber. Es ist Zeit für Arizona Cardinals Titan Bernhard Zajkowicz. Schön, dass du dich einmal mehr in der Win Today Football O'Clock Leitung befindest.
Ja, servus. Wir sind auch ein bisschen rostig reingestartet heute. Also da sieht man gleich, was so ein bisschen längere Pause, bisschen längere Unterbrechung mit uns auch tut.
Ja, es ist wie eine Beziehung. Die gehört natürlich gepflegt, nicht, dass wir es nicht getan hätten, aber in zweierlei Hinsicht eine Premiere. Wir hatten eine Mini-Bye-Week. Einerseits dadurch, dass du am vorvergangenen Wochenende bei Winter the Football O'Clock on Tour in Salzburg an einem Samstag gastiert hast. Und andererseits zeichnen wir heute etwas später auf, weil wir alle Trade-Deadline-Deals auch im Rückspiegel haben wollten, um sie entsprechend diskutieren zu können. Deswegen gab es zu später Stunde bei mir noch einen kleinen Kaffee. Aber ich glaube, wir schaffen das schon. Wir machen das wie immer. Drei Themenblöcke. Wir sprechen über die Arizona Cardinals, wir sprechen über unser Thema der Woche, das lautet Trades. Und wir sprechen über ein paar Dinge, die uns sonst so in der NFL aufgefallen sind oder uns relevant erscheinen. Die dazugehörigen Timecodes zu den Themenblöcken findet ihr wie immer in den Shownotes dieses Podcasts. Interessiert euch zum Beispiel das Thema der Woche am meisten, dann einfach kurz runterscrollen und mit dem Timecode direkt dorthin springen. Aber bevor wir loslegen, müssen wir noch eine kleine Sache loswerden. Durfte dieser Tage ein klein wenig die Nummern, Zahlen raussuchen, wie denn unser gemeinsames Projekt sich so verhält, gewachsen ist und dergleichen. Und da ist sehr, sehr Positives zutage gefördert worden. Wir wachsen. Das war schon klar bei diversen Folgen. Das war auch ersichtlich bei Rückmeldungen, Interaktionen und dergleichen. Aber wir dürfen hochoffiziell vermelden, dass wir seit Februar 2024, und das war so eigentlich das Staffelende von Staffel Nummer 1 bis Ende September 2024, um 48,8% gewachsen sind. Wir runden auf 50%. Und das noch coolere ist, dass die durchschnittliche Hörerinnen- und Hörerzahl pro Folge im selben Zeitraum sogar um fast 60% gestiegen ist. Das ehrt uns extrem. Es ist wahnsinnig cool zu wissen, dass viele Menschen vor allem dich hören wollen, unseren Konversationen lauschen. Und wir begreifen das natürlich auch als Auftrag, um weiterhin dem Motto gerecht zu werden, echte NFL-Insights mit Niveau und Tiefgang. Wir haben schon über 1, 2, 3 weitere Themen gesprochen, die wir angehen werden. Wir haben auch schon über 1, 2 Gäste gesprochen, die uns hoffentlich im Kalenderjahr 2024 noch Gesellschaft leisten werden. Wenn du die Zahlen so hörst und auch siehst und vielleicht auch weißt, dass der Cut am Ende des Training Camps auch die populärste Folge bisher war in diesem Jahr, wie geht's dir mit den Zahlen, den Wachstumsraten und dergleichen?
Dann hat der Cut wenigstens eine gute Sache gehabt, mehr oder weniger. Spaß, keine Ahnung. Ich finde das immer sehr interessant. Also ich bin sehr zahlenaffin in manchen Angelegenheiten. Ich finde das natürlich sehr interessant, wenn das dann so schwarz auf weiß vor einem steht und noch schöner, wenn es halt positiv ist. Immer schön einschalten, weitererzählen, weiß ich nicht, aber sehr schön auch, dass das quasi einen Mehrwert hat und nicht nur wir zwei sind, die mit uns reden, sondern dass halt auch andere Leute uns dabei zuhören und quasi Gefallen daran finden. Ist cool zu sehen.
Bin ja wahrscheinlich allein auf einer Insel, aber selbst wenn es nur wir zwei wären, das, was ich lernen darf, das, was ich mitnehmen darf, wäre mir auch recht, wenn es niemand anderer zu hören bekommen würde. Das Schöne ist, es ist ein öffentliches Format. Wir werden das in jedem Fall bis Februar weiterführen, hoffentlich auch bis weit darüber hinaus. Da steht dann auf einer anderen Seite geschrieben. Deswegen widmen wir uns Aktuellem. Und das ist höchst erfreulich. Es betrifft natürlich dein Team. Der erste Teil in unserer wöchentlichen Therapiestunde, nenne ich es jetzt einfach, heißt wie immer
die Arizona Cardinals.
Dein Team, die Arizona Cardinals. Unfassbar, was aktuell sich rund um das Team ereignet, wenn wir vor allem zurückblicken auf von vor 3 Wochen, schon seit Ewigkeiten nicht mehr 2 Spiele in Serie gewonnen, schon seit Ewigkeiten keine Winstreak mehr gehabt. Jetzt sind's Back-to-Back-to-Back-Wins. 3 in Serie, man führt die NFC West an. Wie ist die Stimmung aktuell in Cardinals Land?
Ja, gut. Und irgendwie, ich hab darüber auch nachgedacht, so irgendwie, keine Ahnung, ich war in einem Meeting oder beim Training, ich weiß es nicht genau. Aber man merkt schon einfach, wie das einfach das ganze Building beeinflusst natürlich, weil jeder steckt da so viel Zeit und hat natürlich auch Sachen, die er jetzt in der Saison nicht so wahrnehmen kann, wie Familie oder Freunde oder was auch immer die bestimmten Leute gerne machen würden mit mehr Freizeit. Aber da stecken halt sehr viele Leute sehr viel zurück und stecken sehr viel Arbeit hinein. Und wenn dann am Ende des Tages quasi, wenn man gewinnt, das verändert natürlich die Stimmung von jedem Einzelnen und dann auch das große Ganze. Ich glaube schon, dass wir, auch wenn wir nicht gewonnen haben oder wenn mal das Spiel nicht so war, wie wir es uns vorgestellt haben, dass wir trotzdem dieselbe Arbeitsmoral an den Tag gelegt haben und dass wir wirklich sehr strikt auch mit uns selber waren da, dass wir wirklich produktiv sind, auch wenn es halt gerade nicht so leicht war, weil wir halt gerade nicht gewonnen haben. Und ja, deshalb umso schöner, dass das jetzt quasi die letzten 3 Wochen einfach so gut funktioniert hat und man merkt das auf jeden Fall. Also, weil im Endeffekt will natürlich jeder dann irgendwie für die Playoffs spielen und immer wenn das dann realistisch ist oder realistischer wird, dann macht das natürlich was mit den Menschen. Natürlich, man versucht das ein bisschen auszublenden und all das, weil man sich immer nur auf eine Woche konzentrieren will, aber jeder weiß es dann irgendwie doch und das merkt man auch und da ist dann eine andere Energie quasi im Raum.
Nachdem wir nicht die Gelegenheit hatten, in einer, nennen Sie es mal, regulären Winter the Football Clock Folge über Gameplan Install und auch so die Fokuspunkte gegen die Chicago Bears zu sprechen, müssen wir das quasi im Nachhinein tun. Und was natürlich überbleibt vom 29-9 Sieg der Cardinals gegen die Bears ist, dass es dominant war, dominant gewirkt hat, dass der Gegner kontrolliert worden ist, die Uhr kontrolliert worden ist, dass man am Boden die Kontrolle hatte über das Cardinals-Laufspiel. Lass uns mal in den Gameplan eintauchen, was man sich vorgenommen hatte gegen die Bears, wie man sie attackieren wollte und was dann auch tatsächlich erfolgreich war. Von außen würde es so wirken, dass sehr viel erfolgreich war. Wie war die Innenansicht auch der Nachbetrachtung?
Also die meisten Wochen ist es relativ ähnlich. Also 2 Sachen, die sich im Football nie verändert sind: passt man auf den Ball besser auf als der Gegner und nimmt man dem Gegner den Ball öfter weg, als uns weggenommen wird. Das Ziel haben wir nicht erreicht, weil wir hatten 2 Turnovers, glaube ich. Und dann, wie explosiv ist man quasi, also wie produktiv ist man in der Offense, wie produktiv ist man in den Special Teams, wie produktiv ist man in der Defense, kriegt man Sacks in der Defense, kriegt man Pressures, hat man Läufe, die auch mal mehr als 3 Yards haben oder 5 oder 7 in der Offense oder in den Special Teams hatten wir ein richtig gutes Play, wo wir den Ball auf der 1-Yard-Linie gedownt haben nach einem Punt. Das sind alles explosive Plays für uns als Team, die dann natürlich diese Momentum-Nadel, und ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, als wir explizit über Momentum geredet haben, und da habe ich gemeint, dass Momentum sowas Schweres zum Anfassen ist irgendwie und dass der JG halt da immer drüber redet, dass es das eigentlich nicht gibt, sondern dass das nur die Summe aus den Plays vom ganzen Spiel ist. Und wenn man in Summe mehr Plays macht als der Gegner und das auch konstanter, dann wird diese Momentum-Nadel quasi in unsere Richtung gedreht und wird für den Gegner dann immer schwerer, dagegen anzuarbeiten. Und das haben wir einfach in allen Phasen geschafft, vom Spiel, Special Team, Defense, Offense. Und das hat man im Endeffekt dann auch gesehen. Natürlich haben wir dann pro Woche auch immer so detailliertere Ziele. Da haben wir meistens 3 für jedes Team, also 3 für Offense, Defense und Special Team. Und das war die erste Woche, wo wir alle 3 erreicht haben in all 3 Units. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber zum Beispiel im Special Team ist meistens einer von den Punkten keine Pressures erlauben bei PAT und Punt. Und so viele Explosive Plays machen. In der Offense wollten wir uns wirklich fokussieren auf unser Tight Zone und Gap Scheme, Run Game, was man auch im Spiel gesehen hat. Ich glaube, wir haben 7-mal ein Counterplay gespielt, aus einer sehr ähnlichen Formation eigentlich die meisten Male, und hat trotzdem aber Yards gebracht. Was normalerweise sehr, sehr selten ist in der NFL, dass man ein Play öfter als 2-mal aus derselben Formation spielt, weil die Defense natürlich auch nicht blöd ist und das dann normalerweise gleich erkennt. Aber in der Defense, glaube ich, hatten wir im ganzen Spiel 16 Pressures von verschiedenen Leuten, aber was natürlich eine eye-popping Stat ist und was auch für uns spricht. Vor allem, weil wir sogar hier auf dem Podcast drüber geredet haben, dass das ein Focus Point sein sollte von unserer Defense, weil wir da einfach ein bisschen underperformed haben im Vergleich zu anderen Teams. Und ja, und da habe ich letztens übrigens, weil ich gerade dabei bin, ein bisschen drüber nachgedacht, und ich habe mir gedacht, okay, unsere Offense ist sehr time-controlling und all das, und es kommt bei dieser Stat wahrscheinlich auch sehr darauf an, ob man vorne oder hinten ist im Spiel, weil wenn man hinten ist, dann wirft die Offense mehr, ist die Offense vielleicht schneller am Feld und der Gegner läuft halt die ganze Zeit, und dann ist es auch schwer, Pressures zu kreieren in der Defense. Deshalb in so einem Spiel wie jetzt, was wir hatten, wo der Gegner die ganze Zeit hinten war und die Offense einfach der Defense genug Zeit gegeben hat, auf der Bank sich wieder zu erholen und frisch rauszukommen, das sind natürlich optimale Voraussetzungen dann, dass die Defense wieder gut spielen kann und ihr bestes Spiel spielen kann. Und da sieht man dann so ein bisschen, wie diese ganzen 3 verschiedenen Teams ineinander spielen mit Field Position und Momentum und generell Erholung auf der Sideline, all diese Sachen.
Der Sieg hat die Arizona Cardinals an die Spitze der NFC West gespült. Der Sieg ist aber auch deswegen ein klein wenig historisch, weil Mark Dalton, der Senior Vice President Media Relations der Arizona Cardinals, und der gute René Bugner hat mich auf diesen Tweet aufmerksam gemacht, eine Statistik gepostet hat, die sehr, sehr, sehr weit zurückreicht. Die Statistik lautet: Trey McBride, Trey Benson und Amari DiMercado scored rushing touchdowns in the first half of yesterday's win versus Chicago. It was the first time in more than a century the Cardinals had 3 different players score first half rush TDs. Last time, December 2nd, 1923 versus Oorang Indians, a team led by player/coach Jim Thorpe. Jetzt muss man mal dazu sagen, die Arizona Cardinals waren die St. Louis Cardinals, waren die Chicago Cardinals und sind damit einer der ältesten Franchises der NFL-Geschichte. Über 100 Jahre die Geschichte der Cardinals alt. Da kann man schon eben entsprechend weit zurückgehen und viel finden. 3 Rushing-Touchdowns von verschiedenen Leuten in einer Halbzeit, eben das letzte Mal 1923. Den Boxscore dieser Partie gegen die Oorang Indians, die es mittlerweile wenig überraschend nicht mehr gibt, werde dann auch in den Shownotes dieses Podcasts beifügen. Da die Älteren unserer Hörerinnen und Hörer können sich vielleicht noch erinnern, wie in dieser Partie Art Foltz, Rolf Horween und Bob Köhler jeweils Touchdowns erzielt haben beim 22-19 Sieg gegen die Indians. Die Art und Weise, wie der Ball am Boden bewegt worden ist, aber wer dann eben auch die Rush-Touchdown-Scorer waren. Wie überrascht warst du beispielsweise, dass auf einmal Trey McBride bei diesem Sweep und dann auch mit diesem Stiff-Arm tatsächlich noch die Corner bekommt und in die Endzone geht? Wie ist es denn mit diesen Rush-Touchdowns in Halbzeit 1 gegangen?
Ja, sehr nice natürlich. Also zum Beispiel beim Trey jetzt, wir wussten natürlich, dass das Play drinnen ist, aber das ist so ein Play, was oft auch mal dann 6 Wochen im Playbook drin ist, aber nie gecallt wird und dann wird immer nur gesagt, ah, oh, wir müssen das jetzt endlich mal callen, aber es passiert dann halt manchmal gar nicht in der Saison, deshalb war cool, dass wir das gecallt haben und war noch cooler, dass es dann so funktioniert hat. Aber ich fand eigentlich am allergeilsten den Touchdown vom Imari, wo wir quasi, sie haben, glaube ich, gerade ein Field Goal gekickt und dann waren irgendwie noch so 27 oder 26 Sekunden auf der Uhr und wir waren halt so, okay, ja, wir haben 3 Timeouts, lass probieren, in Field Goal Range zu kommen und dann waren wir irgendwie so auf unserer eigenen 40, 45 und wir haben noch so 10, 15 Yards vielleicht gebraucht und hatten halt noch genug Zeit, um halt ein Runplay reinzustreuen. Und dann nimmt der das einfach für 55 Yards oder 60 und ist einfach weg. Also das war auf jeden Fall sehr geil zu sehen. Aber ja, überraschend, dass James Conner keinen gemacht hat, oder? Ich meine, wenn man denkt, okay, Cardinals haben 3 Rushing Touchdowns, dann würde wahrscheinlich jeder darauf wetten, dass mindestens einer davon von James ist. Aber ja, haben die Young Bucks im Running Back Room quasi auch mal ran dürfen.
Und worüber wir auch sprechen müssen, und du hast es schon ein klein wenig auch angedeutet, der Tag, den die Defense hatte. Die 16 Pressures am Ende sind schon mal die eine Geschichte, aber, und auch das war auf Social Media zu finden, 12 different Cardinals pass rushers generated at least one pressure in the first half against the Bears. The most by any team in the first half of a game over the past 2 seasons. Das war ein mega Start auch für die Defense. Und die wird natürlich koordiniert von Nick Rallis. Und weiß nicht mehr, bei wem ich es gefunden habe, aber der Tweet lautete entsprechend und wortet end: Big day for Nick Rallis. Had a baby this morning, became the Bears daddy this afternoon. Das ist schon mal klein wenig provokant, aber geiler Tag für den Defensive Coordinator, der erst Papa wird. Zum Kind und vor allem dem mittleren Namen kommen wir dann gleich noch. Und dann Volley vom Kreißsaal gefühlt an die Seitenlinie wechselt, ein unfassbares Spiel called mit tollen Ergebnissen, dann auch für die viel gescholtenen und für viele nicht vorhandenen Rusher der Cardinals. Gab, glaube ich, insgesamt dann auch 6 Sacks, wie es auf diese Leistung auch der defensiven Unit und des Playcallers, Coordinators geblickt worden.
Ja, ich meine, crazy eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, oder? Hier, so wie du gesagt hast, direkt vom Kreißsaal aufs Feld. Also da gibt's auch nicht viele Frauen, die da mitmachen quasi, aber auch, so wie ich vorhin gesprochen habe, es gibt einfach so viele Leute und er ist einer davon, die einfach so viel opfern für diesen Sport und dann sind eben die Siege umso schöner. Und ja, ich meine, die Defense, die hat einfach als Ganzes gut gespielt. Also wir waren oft in Situationen, wo wir in unserer Match-Coverage oder Man-Coverage 101 waren und wir haben einfach, unsere DBs haben einfach diese Matchups dann mehr als das gewonnen, als dass sie es verloren haben. JG hat am Montag, also gestern, all die Zahlen gesagt und hat quasi die Leute hervorgehoben, aber ich habe die Schüler vergessen, wer jetzt welche Zahlen hatte, aber die meisten von unseren DBs haben 1 von 5 bis 7 One-on-one Balls verloren. Also das ist natürlich eine hohe Winrate und wenn man so im Backfield gewinnt, plus der gegnerische Quarterback hat nicht viel Zeit, dann ist das natürlich eine schlechte Kombi für die gegnerische Offense. Und ja, man hat schon früh im Spiel gemerkt, einfach, dass wir einen guten Plan haben und dass wir den auch exekutieren, weil mir kommt vor, wir haben eigentlich jedes Mal einen relativ guten Plan, sowohl Rush-Plan als auch Coverage und wie wir sie attackieren wollen in der Defense. Aber oft hat dann halt ein Teil nicht gestimmt und dann haben es vielleicht ein Third Down wieder converted und dann war die Luft wieder ein bisschen draußen und so. Aber das war gestern einfach gar nicht der Fall und wir hatten einfach immer die Oberhand in der Defense und das spricht auf jeden Fall für Nick Rallis auf jeden Fall auch.
Der Sohn, der das Licht der Welt am Spieltag erblickt hat, heißt Dominic Kaiser Rallis. Und es ist dann später bekannt geworden, dass der mittlere Name tatsächlich gewählt worden ist aufgrund von Kaiser White, deinem Teamkollegen, dem Linebacker der Arizona Cardinals. Als sich das verbreitet hat, wie ist das im Lockerroom aufgenommen worden? Wie hast du da darauf reagiert?
Ja, ich habe das nicht gewusst. Ich habe das erst nach dem Spiel, habe ich das auf Instagram gesehen quasi, wo sie ihn quasi direkt nach dem Spiel interviewt haben und ihm halt das erzählt haben, dass er ihn wirklich so benannt hat, weil sie anscheinend davor schon drüber geredet haben und so. Und ja, ich glaube, es zeigt einfach nur, was für eine gute Beziehung die zwei miteinander haben und dass er das quasi so als, weiß nicht, ob es ein Dankeschön vom Nick ist, aber ich meine, die kennen sich ja schon seit Jahren und haben quasi gemeinsam ihre Karriere so aufgebaut, gemeinsam, glaube ich, kann man sagen. Und ja, ist irgendwie schön zu sehen, ist ultra lustig, finde ich auch irgendwo. Aber ja, coole Sache auf jeden Fall.
Ich glaube, ich an seiner Stelle hätte ihn Dominik Bernhard Rallis genannt, aber das ist ja natürlich Rallis Family Business. Deswegen möchte ich mit dir noch kurz auf das vorausblicken, was vor der Cardinals Bye Week noch bevorsteht. Das Heimspiel gegen die New York Jets. Die haben jetzt natürlich extra viel Zeit gehabt, um sich auf die Cardinals vorzubereiten, weil sie vergangene Woche Thursday Night Football gespielt hatten, auch gewonnen hatten, jetzt bei 3-6 rangieren und entsprechend schon auch jetzt ja, da will ich Blut geleckt haben und sich denken, ja, wer weiß, vielleicht sind wir dann doch diejenigen, die mit all den Additions, unter anderem Devonta Adams, noch für Furore sorgen können in einer AFC, in der vor allem das Playoff-Rennen, was die Wildcards anbelangt, noch länger offen sein wird. Inwieweit ist man von diesen Jets gewarnt? Inwieweit versucht man jetzt natürlich mit 4 aufeinanderfolgenden Siegen in die Bye Week zu gehen, beziehungsweise es zu bewerkstelligen, dass man das auch tun kann?
Ja, ich meine, das ist natürlich der Plan. Unser Plan ist, dass wir uns, so wie jede Woche davor auch, einfach nur auf diese Woche konzentrieren und Tag für Tag gehen, quasi eben jetzt den vergangenen Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, all diese Tage einfach gut genug nutzen, dass man dann vorbereitet ist. Aber wir wissen natürlich, dass da ein gutes Football-Team kommt, die Offense ist gestackt, Aaron Rodgers, habe ich das Gefühl gehabt, hat man in dem Spiel gesehen, dass er immer noch Feuer unterm Hintern hat und einfach gewinnen will. Und das ist natürlich immer ein gutes Zeichen für dich, vor allem wenn man einen älteren Quarterback hat, wo viele Leute eben vielleicht genau an dem zweifeln, ist das auch fürs ganze Teamgefüge, glaube ich, von den Jets gut, dass die einfach wissen, okay, der will auch. Und ich glaube, dass ihr Record schlechter ist, als wie sie eigentlich sind. Und ich glaube auch, dass wir so ins Spiel reingehen müssen und nicht sagen müssen, okay, jetzt haben wir 3 gewonnen, die Jets nehmen auch noch mit vor der Bye Week und dann überraschen die uns ein bisschen. Aber ich glaube, solange wir unseren Football spielen, sowohl Offense als auch Defense, dann glaube ich, können wir auf jeden Fall mit einem Winner weggehen und das wäre natürlich optimal, auch für die Moral im ganzen Team, weil ich glaube, so wie unsere Bye Week fällt, ist ganz gut, so ein bisschen nach der Hälfte von der Saison quasi. Und wenn man dann eben so positiv in die Bye Week reinstarten kann, dann ist das immer eine gute Sache, weil wenn man direkt verliert vor der Bye Week, dann hat man eine Woche lang Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen und das ist meistens dann nicht so optimal und kann nicht ganz so genießen, aber wenn man mit einem Win in die Bye Week startet, ist natürlich sehr gut.
Und ich glaube, es ist jetzt kein ganz großer Spoiler-Alert, dass wir in der kommenden Woche während der Bye Week der Arizona Cardinals auch das zum Thema der Woche machen werden und darüber diskutieren, wie sich eine Organisation dann in dieser einen Woche auch ändert und was dort alles so passiert. Freue mich aber in mehrerlei Hinsicht auf den kommenden Sonntag auch, weil ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Partie begleiten werden darf. Im Rahmen der NFL Endzone auf der Zone, die deutschsprachige NFL-Konferenz. Es ist um 22.25 Uhr Kickoff in deutschsprachigen Gefilden, also Central European Time. Es ist ein 4:25 Kickoff Eastern Time, ein mittlerweile nur noch 2:25 Kickoff in Arizona. Also kurz nach oder kurz vor 2:30 Uhr nachmittags geht's da los. Und ja, bin sehr gespannt, wie sich das dann auch tatsächlich entwickeln wird und vor allem, ob eine Trade Deadline Acquisition der Arizona Cardinals dort schon mitwirken wird. Man hat von den Denver Broncos Baron Browning ertradet. Das war schon einen Tag vor dem Ablauf der Deadline der Fall. Ist er schon in der Facility? Hast du ihn schon gesehen? Hat er schon den Locker eingerichtet oder kommt das erst noch?
Also gestern habe ich ihn noch nicht gesehen. Heute habe ich ein Buch vorgelesen auf einer Volksschule. Deshalb war ich heute gar nicht drin am Off-Day. Aber ich denke schon, dass ich ihn morgen sehen werde eigentlich. Mal schauen, ich weiß nicht, ob der dann schon mittrainieren wird oder nicht, aber normalerweise ist der Turnover da relativ schnell. Aber ja, sehr interessant. Ich meine, wir haben, wie gesagt, oft über unsere D-Line geredet und auch mit dem Ausfall von Dennis jetzt, dass das halt ein Loch hinterlassen hat und finde ich eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir da wen geholt haben. Und ich meine, ich hätte den Leuten auch vertraut, die wir jetzt gerade haben, so. Aber ich glaube, es ist generell ein gutes Zeichen, wenn das Team denkt, okay, da läuft es gerade ganz gut, lass schauen, dass wir jetzt noch einen Baustein dazugeben, vielleicht läuft es dann noch ein bisschen besser, anstatt dass wir eben keinen holen oder vielleicht sogar wen wegtraden und ja.
Das mal der Status quo bei den Arizona Cardinals, aber das Thema Baron Browning ist der perfekte Segue in Richtung unseres Themas der Woche. Wir zeichnen das auf nach dem Ende der Trade Deadline. Die war Dienstagabend, 22 Uhr europäischer Zeit, 16 Uhr Ostküstenzeit. Alles, was sich ereignet hat und noch ein paar Themen mehr, besprechen wir jetzt in unserem
Thema der Woche.
Trades in der NFL sind vielfältig, weil sie während der Saison stattfinden können, weil sie außerhalb der Saison stattfinden können. Gerade was so Free Agency Auftakt anbelangt und dann aber auch rund um den Draft herum, wo gedealt wird, wie gedealt wird, das ist schon sehr, sehr spannend. Und für all diejenigen, die jetzt vielleicht über unser Format gestolpert sind und sich denken, naja, wie funktioniert das denn? Es ist nicht ganz so wie im Fußball, dass es mit Ablösesummen und dergleichen passiert, sondern im Regelfall mit Draftpicks als Kompensation, mit Salary, Übernahme und dergleichen. Klein wenig anders in diesem geschlossenen Umfeld der NFL. Da würde mich einfach mal interessieren, wie denn so allgemein Trades passieren, wie auch Spieler davon erfahren. Und vielleicht lass uns da in die späten Auszüge des Training Camps zurückgehen, wo einer deiner guten Freunde von den Cardinals zu den Chiefs getradet worden ist, nämlich Cam Thomas. Wie hat sich das zugetragen? Wie hat er davon erfahren? Wirst du davon erfahren, dass er auf einmal nicht mehr im selben Team war, nicht mehr dasselbe Jersey hatte, sondern ganz woanders hin transferiert worden ist?
Also für mich als unter Anführungszeichen Außenstehenden oder halt für jeden anderen eigentlich im Verein, wir erfahren das eigentlich dann immer, wenn der schon weg ist. Also entweder textet er einen noch so, hey, ich wurde gerade getradet oder irgendwas, aber das geht meistens Schlag auf Schlag. Also wenn du ihm nicht gerade zufällig über den Weg läufst, wo er dir dann sagt, hey, ich wurde gerade getradet oder was auch immer, dann erfährst du es meistens erst, wenn er schon wieder weg ist. Also in meinem Fall war es so, ich bin dann im Meeting gesessen und er ist eben normalerweise immer genau neben mir gesessen. Und dann war er halt nicht da und ich und der andere, der neben mir sitzt, wir haben uns so angeschaut, so, hey, wo ist der? Und dann haben wir halt erfahren, dass er gerade getradet worden ist und quasi schon am Weg nach Hause war, seine Sachen gepackt hat und dann am Flughafen. Ich glaube, in den meisten Fällen erfährt man das von seinem Agenten, weil der quasi das Bindungsglied zwischen den zwei Teams ist und halt eben auch zu dem Spieler. Deshalb ich kann mir vorstellen, dass in den meisten Fällen eben der Agent einfach sagt, hey, das und das ist gerade passiert, weißt du, so und so läuft das jetzt ab. Aber ja, crazy, wie das einfach so ohne Zustimmung und wenn und aber vom Spiel akzeptiert werden muss. Und ja, ist auf jeden Fall einzigartig, vor allem hier drüben in Amerika, in den Sportarten in Amerika gibt es das ja, in Europa mit Fußball und so gibt es das ja jetzt nicht wirklich so. Deshalb, ja, sehr interessant eigentlich dieses ganze Thema.
Aber wie war das für dich oder wo war so der Punkt, wo du gedacht hast, fuck, jetzt ist ein richtig guter Freund einfach so weg. Wie lange hat das gebraucht, um so wirklich reinzusickern.
Ja, ich meine, man muss dazu sagen, das ist das vierte Jahr jetzt schon für mich und ich bin vielleicht auch schon ein bisschen abgestumpft als am Anfang. Also im ersten Jahr und auch im zweiten Jahr hat mich das alles sehr viel mehr mitgenommen noch. Also ich glaube, ich werde das nie vergessen. Es ist mein erstes Trainingscamp. Weißt du, ich bin gerade voll frisch da und alles ist generell neu und alles ist super interessant und wie funktioniert alles? Und ich war in meiner Rookie Class mit zwei anderen undrafted Titans quasi drin und wir hatten gerade Mittagspause und wir kommen von unserem Zimmer runter im Aufzug und am Weg zu den Meetings. Und dann steht halt vorm Aufzug stehen zwei so Scouts halt, die halt sind immer die Scouts, die gerade neu angefangen haben oder halt noch nicht so weit oben in der Rangliste sind von den Scouts. Und die stehen halt so vorm Aufzug und weißt du, wir grüßen halt beide. Und dann merke ich auf einmal, wie der Typ halt stehen bleibt bei ihnen, weil sie ihn halt hingewunken haben. Und waren so, ja, du bist jetzt gecuttet. Und das war für mich so das erste Mal, wo ich wirklich so, der ist jetzt halt einfach nicht mehr da. So, der wurde zwar nicht getradet, aber der war dann halt einfach nicht mehr im Team. Und ja, ist schon schwer, vor allem für mich am Anfang war es halt schwer, weil ich halt generell probiert habe, irgendwie, okay, wer sind meine Freunde und weißt du, wo passe ich dazu und all das. Habe mich halt versucht, irgendwie generell einzuordnen hier. Da war es sehr schwer, weil ich dann halt auch manchmal gedacht habe, okay, was ist, wenn ich den jetzt urgut verstehe und dann mich sehr gut mit dem verstehe und dann ist er übermorgen weg, so das will ich dann auch nicht. Aber den Cam Thomas, ich meine, ich hatte das Vergnügen, quasi 2 Jahre mit ihm gemeinsam zu sein, 2,5 und ja, gehört halt leider auch irgendwo dazu, aber ja, ich glaube, über die Jahre ist das dann irgendwie ein bisschen leichter für mich geworden, weil natürlich kennt man das Team auch generell besser und es ist ja nicht so, als würden 40 Leute getradet werden im Jahr, sondern es sind maximal 1, 2, 3 Leute pro Jahr, die getradet werden. Natürlich viel mehr Leute, die gecuttet werden, aber ich weiß nicht, irgendwie wächst man da ein bisschen hinein und dann ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber wie gesagt, am Anfang war das auf jeden Fall auf gut Deutsch so eine Watsche ins Gesicht, wo man dann irgendwie gedacht hat, okay, mit wem ist jetzt am gescheitesten reden, so, vielleicht sollte ich mich nur mit dem Kyler Murray befreunden, weil der wird sicher nicht gecuttet, aber ja, jetzt nicht mehr so schlimm.
Jetzt ist diese stille Übereinkunft, die Spieler dann natürlich auch getroffen haben, dass sie wissen, man kann jederzeit und überall hin transferiert werden mit wenig bis gar keinem Mitspracherecht. Ich finde es zum Beispiel relativ spannend, dass in der National Hockey League, also beim Eishockey, sehr viele nicht nur Starspieler, sondern auch Mittelstandspieler, nenne ich es jetzt einfach mal, No-Trade-Clauses haben oder zumindest so teilweise eine No-Trade-Clause, wo irgendwie sie 10 Teams angeben können, zu denen sie definitiv nicht getradet werden können. Das ist, was so mein Wissen anbelangt, in der NFL wenig bis gar nicht der Fall. Wird unter den Spielern darüber gesprochen, dass man am Ende des Tages halt wirklich ein Stück Fleisch ist und von der Mannschaft, von der Franchise hin und her geschoben werden kann, wie es ihnen beliebt?
Ja, ich meine, das ist mehr so ein Thema fürs Trainingscamp, wo halt das wirklich an der Tagesordnung steht, dass man jederzeit weg sein kann. Sobald man dann in der Saison ist, ist der Roster ja eher etwas sicherer und bisschen stabiler, also nicht so flexibel. Aber ja, natürlich, es ist mehr so ein, jeder weiß es, aber man redet nicht so oft darüber, weil es ja einfach ein unangenehmes Thema ist, darüber zu reden, weil jeder davon betroffen sein kann. Und ja, ich meine, so Leute, zum Beispiel der Cam, der hat eigentlich letztes Jahr schon gedacht, dass sie ihn wegtraden, weil er halt wusste, dass er nicht so ganz in dieses System reinpasst oder dass es halt Systeme gibt, wo er besser reinpasst. Und immer wenn die dann Leute halt draften, dann wissen sie, okay, die wollen halt einfach wen anderen als mich. Und am Ende des Tages sind das alles Menschen, die halt natürlich auch Sachen hineininterpretieren und alles. Deshalb, ich glaube, er hat das eben schon kommen gesehen und war dann eher überrascht, dass es eben letztes Jahr noch nicht passiert ist, sondern erst dieses Jahr. Was auch irgendwie ein bisschen schade oder traurig ist, aber es ist einem jeden bewusst, dass das passieren kann. Und ja, als ich jetzt eben quasi danach geschaut habe, Und weil ich habe mich eigentlich noch nie wirklich mit dem beschäftigt, weil da passiert so viel und ich weiß nicht, ich schaue das halt einfach nicht so gezielt nach eigentlich normalerweise, außer man sieht es halt zufällig, weil es irgendein großer Trade war. Und ich habe mir eigentlich gedacht, dass es sehr interessant ist, dass das nicht viel öfter passiert. Weil wenn man drüber nachdenkt, immer so Leute zu draften, das ist halt manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal schätzt man die falsch ein, aber Leute, die schon in der NFL sind, die sollte man ja rein theoretisch perfekt einschätzen können, weil man genau weiß, okay, die haben gegen den gespielt, gegen den haben wir vielleicht sogar schon gespielt und er hat so und so performt und man kann das, glaube ich, dann einfach viel besser einschätzen und deshalb bin ich oft sehr überrascht, wie wenig man eigentlich hergeben muss, um einen Devante Adams oder halt so richtig große Namen in der Liga zu traden. Natürlich, das sind dann alles schon ein bisschen ältere Spieler oder halt einfach keine Rookies mehr, wo die Coaches dann vielleicht sagen, okay, den kann man nicht mehr so formen, wie man will. Aber ja, auf der anderen Seite geben sie dann 2, 3 First-Round-Picks her, einfach nur, um auf Nummer 1 draften zu können, was ich sehr interessant finde, weil für 4 First-Round-Picks oder 3 First-Round-Picks kriegt man wahrscheinlich Bombenspieler, die schon in der NFL spielen. Also ja, das fand ich relativ interessant.
Das ist vielleicht die eine Okkasion, in der die NFL den Code noch nicht gecrackt hat. Also wenn man sich NBA Trade Deadline, NHL Trade Deadline ansieht, da werden viel mehr auch größere Spieler transferiert, dass das im Regelfall bei der NFL passiert. Und die sind dann eben auch immer erst im Februar. Die Saison beginnt in beiden Ligen im Oktober. Jener der NFL verhältnismäßig früh, auch wenn sie vor ein paar Jahren dann noch etwas weiter nach hinten geschoben worden ist. Aber das hat jetzt irgendwie trotzdem nicht dazu geführt, dass so viel mehr passiert. Ich glaube, letztes Jahr war eine recht aktive Trade-Deadline, die heuer hatte mit dem Marshawn Lattimore Deal, und da kommen wir dann gleich noch dazu, oder darauf zu sprechen, einen Blockbuster, aber dahinter ist es dann relativ schnell ausgefranst, ausgedünnt. Möchte an der Stelle vielleicht eine User-Frage einwerfen, die mich erreicht hat, nämlich lautet die: Könntest du als Practice-Squad-Spieler einen Trade fordern, wenn du zum Beispiel wüsstest, dass du woanders eine klarere Perspektive hast zu spielen? Oder kannst du dich einfach cutten lassen? Wie ist das bei dir?
Ob ich rein theoretisch getradet werden könnte, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich glaube eigentlich nicht, weil vom Practice-Roster kann man einfach gesigned werden. Also wenn ein anderes Team einen haben will, dann können die dich quasi einfach signen. Dann müssen sie dich 3 Wochen lang mindestens am Active-Roster haben. Aber die können quasi jeden Practice-Roster-Spieler rein theoretisch signen, einfach von egal welchem Team. Man kann einen Cut demanden. Das ist damals, als der Zach Ertz von uns weggegangen ist, ist das passiert. Der wollte halt einfach nicht mehr da sein und der hat halt eben gefragt, ob sie ihn releasen können. Und da wurde dann eben noch herumverhandelt, so wie viel Geld sie ihm quasi, weil die Schulden nehmen ja eigentlich noch Geld, so für die ganze Saison. Und da wurde dann halt verhandelt, okay, ja, aber dann kriegst du halt nicht so viel. Und dann hat er gesagt, aber gib's mir bitte so viel. Und dann haben sie gesagt, okay, also haben sie sich irgendwo in der Mitte getroffen. Und dann wurde er quasi released. Ich glaube, bei mir am Practice-Roster, weil ich halt nichts garantiert habe, wenn ich fragen würde, ob sie mich releasen, dann wäre ich wahrscheinlich am nächsten Tag weg oder am selben Tag halt noch. No questions asked. Deshalb ja, also ich glaube nicht, dass, weil beim Trade darf man ja auch nicht vergessen, da will das Team ja dann auch irgendwas für den Spieler. Irgendein Rundenpick oder irgendeinen anderen Spieler, und für Practice-Roster-Spieler, weil man sie einfach so wegsignen kann, glaube ich, ist da wenig Verhandlungsbasis für das Team dann. Deshalb, ich glaube, da ist dann eher, dass sie dich einfach rausschmeißen, wenn sie denken, dass sie dich nicht mehr brauchen.
Bevor wir jetzt über die konkreten Moves sprechen, die getätigt worden sind von den diversen Teams, wer dann auch Buyer und wer Seller war, ist über die Deadline gesprochen worden? War das etwas, das so antizipiert worden ist, das Thema im Lockerroom war? Oder ist es wirklich dieses klassische Scheuklappendenken, Week to Week, Game by Game und Play by Play?
Im Großen und Ganzen schon, weil im Eigentlichen ist das ja nur was Externes, so ob es passiert oder nicht, das wissen wir alle nicht und können alle nicht kontrollieren. Deshalb außerhalb von Football ist das natürlich ein Thema und natürlich wird darüber geredet und so Fringe Active Roster Spieler wie zum Beispiel unsere 81, der Travis, dem sein Agent hat wahrscheinlich schon mit ihm telefoniert und hat ihm gesagt, hey, wenn da jetzt irgendwer gesigned wird oder was, vielleicht rutschst du dann vom Active Roster runter und solche Sachen werden sicher beredet, aber das wird nicht wirklich im Lockerroom beredet, weil das so persönliche Angelegenheiten sind und will auch keiner so wirklich drüber reden, weil es natürlich irgendwas Negatives ist. Deshalb im Großen und Ganzen vom Team generell wird versucht, dass da nicht drüber geredet wird, weil es eine Ablenkung ist und die persönlichen Leute, die sich damit vielleicht beschäftigen, die behalten das dann meistens für sich. Und ich meine, wir haben keinen im Lockerroom, der jetzt irgendwie so eine Diva oder so ein Ego-Mensch wäre, der irgendwie durch den Lockerroom laufen würde und sagen würde, ich will getradet werden, morgen ist Trade-Deadline oder so. Gibt es vielleicht an anderen Orten, aber bei uns nicht. Also bei uns war das eigentlich jetzt nicht so ein Thema.
Der 81, nur damit die Menschen da draußen auch einen Nachnamen zu Travis haben, ist Travis Vokolek, der vierte Titan, der zwar im Active Roster ist, aber ich glaube bisher immer auch inactive war. Der ist auf jeden Fall weiterhin Mitglied der Arizona Cardinals. Wir haben über Neo-Cardinal Baron Browning schon ein klein wenig gesprochen und bringt uns dann vielleicht auch zur kleinen, aber feinen Hausaufgabe, die ich da gestellt habe. Ich wollte wissen, eingedenk der Tatsache, dass diese Trades ja schon deutlich vorher begonnen hatten, dass der Devante Adams Trade beispielsweise schon 1,5 Wochen alt ist. Was sind denn Moves rund um die Trade-Deadline, die dir gefallen haben?
Also einen hast du schon angesprochen. Ich hab einige, also du hast mich nach drei gefragt, aber es ist immer so schwer für mich zu sagen, okay, was gut, was schlecht. Deshalb ein paar, die mir quasi ins Auge gestochen sind, habe ich halt rausgeschrieben. Adams zu den Jets fand ich auf jeden Fall gut und auch irgendwie cool. Das ist irgendwie nicht so ein Trade, wo ich mir denke, okay, das Team wird wahrscheinlich jetzt ums Zehnfache besser, weil es irgendein Left Tackle oder so ist, aber es ist einfach, Aaron Rodgers hat jetzt seinen Boy wieder und wer weiß, wie die Chemie da sein kann. Also den fand ich auf jeden Fall gut. Ich glaube, der ist ein bisschen zu vergleichen mit Hopkins zu Chiefs. Der Mahomes kennt sich zwar nicht so mit dem Hopkins wie der Rodgers mit dem Adams, aber jetzt im Spiel gerade gestern hat man schon gesehen, dass das auf jeden Fall ein Piece werden könnte, also ein Cornerstone von der Offense, weil er einfach ein guter Receiver ist und einfach Plays macht, weißt du, wie ich meine? Und fand ich auch sehr interessant, weil mir ist vorgekommen, generell bei den Trades waren sehr, sehr viele Receiver oder Skill Position Player dabei. Und als ich das Spiel eben gestern geschaut habe, dachte ich mir, das macht sehr viel Sinn, weil ob dein Slant bei den Green Bay Packers läuft oder bei den Kansas City Chiefs oder bei den Tennessee Titans, ist überall ein Slant und wenn er den Slant dort fangen kann, dann kann er ihn mit dem neuen Quarterback auch fangen. Natürlich, es gehört Chemie und alles dazu, vor allem dann bei tieferen Routen, aber ein Receiver, fand ich, ist ein sehr leichtes Piece, einfach reinzustellen und sagen, okay, das sind deine Routen, lauf die Routen und fang den Ball, wenn er zu dir kommt. Ist vielleicht ein bisschen leichter als wie so ein Offensive Tackle oder generell ein O-Liner, stelle ich mir relativ schwer vor, weil da einfach sehr viel Chemie untereinander auch herrschen muss. Ein anderer leichter Baustein quasi, den man einfügen kann und von denen man auch immer sehr viele sieht bei so Trades, sind eben Edge Rusher, weil man die einfach aufs Feld stellt und sagt, rush the quarterback. da gibt es nicht viel drumherum. Aber ja, ein paar andere. Browns haben Za'Darius Smith zu den Lions getradet. Darauf haben, glaube ich, viele Leute gewartet, mit der Verletzung von Hawkinson einfach. Za'Darius Smith ist ein Veteran, wo sie wissen, was sie kriegen und sie haben jetzt auch nicht allzu viel für ihn bezahlt. Sie haben einen Fifth-Rounder darüber geschickt. Interessant fand ich eigentlich, Jaguars haben Offensive Tackle Cam Robinson zu den Vikings getradet, auch für einen Fünftrunden-Pick. Und ja, die Vikings, die spielen momentan relativ gut und einfach so einen O-Liner da, um eben die O-Line noch ein bisschen zu verstärken, ist natürlich ein guter Move und da wird man dann eben sehen, okay, wie schnell fühlt er sich in dieser O-Line einfach wohl und wie schnell kann er wirklich Impact zeigen. Natürlich Lattimore zu den Commanders hat mir auch sehr gut gefallen eigentlich. Bisschen ein aggressiver Trade, finde ich, weil sie natürlich Rookie-Quarterback haben und einfach jetzt gerade sehr gute Saison spielen und halt so ein bisschen on the roll sind, haben sie gesagt, okay, fuck it, wir holen uns den. Wir holen uns so einen Lockdown-Cornerback, den wir einfach immer mit dem Nummer 1-Receiver traveln lassen können und der auch schon lange in der NFL spielt und auf einem sehr hohen Niveau und wo sie wissen, was sie von ihm kriegen. Und finde ich zwar aggressiven Move, aber quasi die stellen das Geld dort, wo ihre Worte sind, dahinter. Deshalb ja, fand ich cool. Das sind so meine Top-Trades, die mir aufgefallen sind. Cooper zu den Bills natürlich auch. Die Ravens haben Diontae Johnson auch einen Receiver geholt. Also ganz, ganz viele Receiver wurden getradet.
Gibt's einen Move, den du gerne gesehen hättest? Und vielleicht schicke da einen voraus und das wirst du vielleicht nicht gerne hören, weil es ein Divisionsrivale ist, aber wenn man sich die Partie Rams gegen Seahawks zu Gemüte geführt hat und weiß, was die Seahawks Offense tendenziell drauf hätte, wenn Geno Smith nicht gefühlt eine Sekunde in einem Snap um sein Leben rennen müsste. Irgendwie würde diese Seahawks Offense wahnsinnig gerne mit einer soliden Offensive Line und vielleicht auch solideren Interior Offensive Line sehen. Das ist völlig verabsäumt worden. Das wäre irgend so ein Move gewesen, der hätte mir sehr, sehr gut gefallen, einfach weil es wahrscheinlich noch ein klein wenig mehr Spice gebracht hätte, was so die Entscheidungsfindung in der NFC West anbelangt. Aber gibt's einen Move, der nicht passiert ist, den du gerne gesehen hättest? Etwas, das so ein bisschen hinter deinen Erwartungen vielleicht auch zurückgeblieben ist?
Eigentlich genau dasselbe, was du gerade gesagt hast, nur ein anderes Team, also nicht dasselbe. Über die Ravens, über die ich gerade geredet habe, also ich habe mir weil ich kenne mich ja eigentlich gar nicht so gut aus mit Needs und wie war's und deshalb, ich war auf so einer Seite und da war extrem gut erklärt und da war bei den Ravens eben ganz oben Interior O-Line, dann Receiver und dann kam irgendwann Edge oder so. Deshalb ich habe erwartet, dass die Ravens die O-Line vielleicht noch ein bisschen weiter verstärken. Eigentlich nur aus dem Grund, weil die einfach gerade so ein stabiles Team haben. Und wenn man diese O-Line, jeder weiß, dass alles fällt mit der O-Line, fällt und steht natürlich mit der O-Line. Deshalb auch da hätte ich mir gedacht, vielleicht wird das Sinn machen. Aber sie haben sich dann quasi für den Receiver, für den Lamar entschieden. Was natürlich auch Sinn macht, war auch ein Team-Need. Aber ja, ich bin irgendwie ein Freund von einer guten O-Line. Deshalb, ja, das war so ein bisschen, was ich mir erhofft habe. Vor allem, weil die Ravens halt einfach so guten Football gerade spielen und ich mir halt gedacht habe, okay, vielleicht werden da keine Kosten und Mühen gescheut. Weil das habe ich bei unserem Trade, habe ich mir auch gedacht, okay, wir haben jetzt zwar gerade ein bisschen Fahrt aufgenommen, aber ich kann mir vorstellen, dass GMs in der NFL vielleicht auch ein bisschen schüchterner sind, wenn der Record gerade nicht so gut ist, weil dann tradet man für einen, den man nächstes Jahr vielleicht verlängern muss und dann schafft man nicht mal in die Playoffs und deshalb bei den Ravens habe ich halt gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen aggressiver einfach unterwegs sind.
Ich möchte den Themenbereich abschließen mit einer User-Frage und die auch wortwörtlich zitieren und dann vielleicht gleich auf etwas eingehen, das diese Frage auch beinhaltet. Die Frage lautete, gibt es Trades für euch, die niemals möglich gewesen wären? Oder seht ihr es mehr dann doch, weil die NFL ein Business ist und da alles möglich ist? Und ich glaube, wenn man sich jetzt einfach mal so in diverse GMs reinversetzt und sich überlegt, okay, weißt du was, lass mal die Kansas City Chiefs anrufen und fragen, ob Patrick Mahomes verfügbar ist oder für wie viel oder die Baltimore Ravens und ob wir Lamar Jackson loseisen könnten oder Josh Allen oder Joe Burrow. Ich glaube, so schnell kannst du gar nicht reagieren, wird am anderen Ende dann auch entsprechend aufgehängt. Also ich glaube, es gibt tatsächlich Spiele, die sind schlicht und ergreifend nicht zu haben. Ich glaube, da könntest du 10 First-Round-Draft-Picks anbieten. Die Chiefs werden den Teufel tun, Mahomes zu traden. Aber wie viele Spieler, so vom Gefühl her, was du einschätzen würdest, sind wirklich untradable?
Ich denke mal, das sind 5 bis 10 Spieler maximal pro Team, um ehrlich zu sein. Und natürlich ein großer Grund dabei ist, immer, weil man muss nicht immer nur schauen, okay, was kann man dem Team geben, sondern man übernimmt ja dann auch seinen Vertrag. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, Kyler Murray holen würde, dann würde man natürlich auch seine 42 Mille oder was auch immer pro Jahr mitnehmen. Und wenn das einfach nicht reinpasst in den Cap Space, dann müsste man vielleicht sein ganzes Team umstellen und irgendwelche anderen guten Spieler cutten oder auch wegtraden, ich weiß ja nicht. Einfach nur, dass der quasi Raum hat in dem Cap Space. Deshalb, ich glaube, das wäre eben ein Grund. Und so wie du gesagt hast, einfach so Franchise-Leute, so, wo natürlich die ganze Stadt oder die ganze Fanbase dann sagen würde, was machst denn du? So, ja, vielleicht kriegen wir einen besseren Spieler, aber das ist der Typ, den wir einfach haben wollen. Und wenn ihr den da nicht habt, dann ist das Stadion leer, so mehr oder weniger. Aber ja, ich glaube, das sind relativ wenige. Sind relativ wenige. Und ich glaube auch, dass halt so ganz junge Spieler, vor allem die jungen Spieler, die hochgedraftet worden sind, dass die relativ tabu sind. Außer das Angebot ist halt sehr, sehr gut einfach. Einfach aus dem Grund, weil der GM halt den geholt hat. Und wenn er den dann nach einem oder zwei Jahren wieder weggibt, dann wirft das halt auch ein schlechtes Licht auf ihn. Und ja.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Parameter, was die Entscheidungen anbelangt. Würden meine Fans auf die Barrikaden gehen, wenn ich diesen Spieler traden würde? Ich glaube, wenn man nach dem Motto agiert, dann ist man schon mal relativ safe unterwegs. Bei uns geht's nicht auf die Barrikaden, sondern in Richtung der nächsten Rubrik, die da lautet:
Rund um die NFL.
Eine ereignisreiche Woche 9, die hinter uns liegt, mit wahrscheinlich so vielen Highlight-Reel-Plays, die auch die Saison, bin ich mir relativ sicher, überdauern werden wie selten zuvor. Der unfassbare Touchdown-Catch von Garrett Wilson bei Thursday Night Football, der Reverse-Hurdle von Saquon Barkley, wo schon diverse Spin-Moves vorangegangen sind, der extrem coole Touchdown-Catch von Jordan Addison bei Sunday Night Football, auch der Catch von DeAndre Hopkins bei Monday Night Football. Ich glaube, am Instagram-Account von der NFL waren irgendwie so die most improbable plays of Week 9 in einer Galerie zusammengefasst. Was wird für dich von Woche 9 überbleiben? Was ist so das Highlight für dich, wo du mit der Zunge schnalzen musstest?
Ja, das ist so crazy, oder? Also als du das gerade alles so wieder aufgezählt hast, ich habe die zwar natürlich alle gesehen, all diese Highlight-Plays, aber wie schnell man das eigentlich wieder vergisst. Also zum Beispiel der Catch von Garrett Wilson, ich habe den live gesehen und ich dachte, was, also crazy Catch, einfach wie hat er den gefangen? Aber jetzt habe ich schon gedacht, dass das letzte Woche irgendwie schon wieder war. Ich meine, ja, es war ein Thursday Night Game und so. Aber wie schnell das eigentlich wieder aus dem Kopf dann draußen ist. Aber ja, waren crazy Highlights. Das mit Barkley verstehe ich heute noch nicht, wie sein Kopf so schnell schalten konnte, dass er einfach rückwärts über den drüber springt, weil das halt auch nichts ist, was man trainiert, so wo man dann sagen kann, okay, das ist Instinkt, weil das einfach schon so oft gemacht hat, sondern das war keine pure Überlebenskunst, I guess, oder ich weiß nicht genau, da hat irgendwas reingekickt in ihn, dass er dann einfach gesprungen ist. Aber ja, was mir so generell im Kopf bleibt, die Chiefs haben schlagbar gewirkt. Ich fand, die Bucks haben jetzt nicht so ein sauberes Spiel gespielt, jetzt bei Monday Night, aber waren trotzdem bis zum Ende im Spiel. Und ich meine,
das ohne Evans und Goodwin.
Ja, voll. Und ich meine, im Endeffekt haben sie es dann eigentlich nur verloren oder haben die Chance quasi hergegeben, weil sie nicht für zwei gehen wollten. Ich habe gehofft, dass sie für zwei gehen am Ende vom Spiel und nicht in die Overtime gehen, aber dann haben sie quasi durch den Cointoss das Spiel verloren. Weil ich meine, wenn man den Cointoss gegen Mahomes verliert, dann ist die Chance hoch, dass man das Spiel verliert. Aber was ich mir auch gedacht habe bei dem Spiel, ist, dass Mahomes einfach immer noch extrem gut ist und einfach ein richtig guter Quarterback ist. Er war dann zwar ein bisschen angeschlagen, ich glaube, er war angeschlagen von letzter Woche schon und dann bei seinem Freestyle-Pass da in die Endzone hat er sich, glaube ich, nochmal ein bisschen verletzt, aber hat trotzdem das Spiel eben regeln können für die Chiefs. Was ich ein bisschen überraschend fand, war, dass die Panthers die Saints schlagen. Bryce Young hat jetzt, glaube ich, sein zweites Spiel gespielt und hat jetzt seinen Win holen können quasi. knappes Spiel zwar, aber ja, die haben gewonnen. Und dass die Lions immer noch extrem stark sind, habe ich auch aufgeschrieben. Das sind so meine drei Takeaways. Abgesehen davon, dass die Cardinals auch on a roll sind.
Wir kommen gleich auch zu den Lions. Gefühlt gibt es keine Winter Day Football O'Clock Folge, ohne dass wir ein klein wenig über die verlieren. Aber nachdem wir das noch am Election Day in den Vereinigten Staaten aufzeichnen, möchte ich einen kleinen Exkurs mit dir machen. Auch weil die NFL mit auch Opinion-Leadern die Vote-Kampagne angestrengt hat, dass egal, wo du politisch daheim bist, wichtig ist, dass überhaupt gewählt wird und man zum Wählen geht. Und das ist auch so eine der großen Missverständnisse oder eines der großen Missverständnisse hierzulande, dass die Leute denken, naja, wenn ich nicht wähle oder ungültig wähle, weil mir nichts ins Gesicht passt, das hat schon auch seine Auswirkungen. Na, es zählen dann tatsächlich nur die abgegebenen und gültigen Stimmen und die bestimmen über Wohl und Wehe. Deswegen ist es mit das Dümmste, nicht zur Wahl zu gehen oder falsch zu wählen. Wieso das Stimmungsbild bei den Cardinals? Gibt es da viele Spieler, die vielleicht auch das Herz auf der Zunge tragen und einen der beiden Kandidaten endorsed haben oder gesagt haben, ich gehe definitiv wählen, ich gehe sicher nicht wählen? Wie war so, oder wie ist so dein Gefühl, was sich da die letzten Tage und Wochen vielleicht auch zugetragen hat?
Ja, ist relativ gemischt eigentlich. Also ich persönlich finde das ja ultra interessant. Also ich bin ja erst 21 hier rübergekommen. Also ich war 2020 zwar auch schon in Amerika, aber bei keinem Team. Deshalb ist irgendwie so die erste Wahl, die ich irgendwie so miterlebe. Und irgendwie hier in den Medien wird das dann halt immer so ein Make-or-Break-Moment für die USA. Weißt du, wenn der Falsche gewählt wird, dann gehen wir den Bach runter. Und wenn der Richtige gewählt wird, dann sind wir die Allerbesten überhaupt. Deshalb bin ich da auch irgendwie sehr vocal und versuche auch immer so ein bisschen was rauszuziehen aus manchen Leuten. Aber ja, es gibt sehr laute Leute auch, die sehr viel und sehr gerne drüber reden und auch ihre Meinung kundtun. Aber der Großteil, glaube ich, der behält sich da eher bedeckt. Und ich kann mich erinnern, im Trainingscamp hatten wir auch ein Meeting mit unserem Owner sogar eben über genau dieses Thema. Und da hat er uns gesagt, es gibt genau zwei Themen, die wir nicht hier besprechen dürfen und auch nicht in den Medien besprechen sollten. Ist Politik und Religion. Und jetzt sind die Wahlen, jetzt ist das ein bisschen schwer mit der Politik, aber mir kommt vor, generell so Trump-Supporter oder halt die eher auf der Seite sind, die sind sehr viel verbaler mit dem Ganzen, als wie Leute, die nicht Trump wählen. Deshalb, ja, wenn jemand so wirklich hinter Trump steht, dann lässt er das jeden wissen, und falls jemand komplett hinter Kamala stehen würde, dann sind die meistens nicht so vokal darüber. Aber ja, ich finde das sehr interessant auf jeden Fall, und ich war heute auch schon in einem Livestream drin, so wer schaut so aus, es wird gewinnen, wie viele Leute gehen wählen und all das. Aber ja, generell so am Arbeitsplatz versuchen die das eher bedeckt zu halten.
Ist auf jeden Fall hochspannend, und wenn dieser Podcast dann erschienen ist, dann wird es wahrscheinlich schon relativ akkurate Einschätzungen geben, wer sich denn mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch Sieger oder Siegerin des Präsidentschaftswahlkampfes nennen wird dürfen. Wer der Sieger in einer anderen Kategorie bei dir ist, das wirst du gleich auch bekannt geben. Ich habe nämlich so ein klein wenig am Wochenende drüber sinniert, was denn so die Top-Units in der NFL sind. Und wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, die Offensive Line der Detroit Lions ist einfach eine Augenweide, denen zuzusehen. Und gerade wenn Football dann wirklich zu Football wird und man rausfinden muss, wer ist jetzt stärker und wer ist härter und wer ist dominanter, dann kann diese Offensive Line der Lions immer noch eine Schippe drauflegen vom Gefühl her. Für mich ist das die dominanteste Unit isoliert betrachtet aktuell in der NFL. Und deswegen habe ich auch verboten, sie zu nominieren und zu nehmen, weil ich sie da vor der Nase wegschnappen werde. Aber wenn du jetzt die Detroit Lions O-Line nicht nehmen kannst, wäre es für dich eine Unit, die du wählen würdest, die dir ins Auge gestochen ist, die dominant nicht nur wirkt, sondern dominant ist?
Ich habe es mir ein bisschen leichter gemacht. Ich habe mich eigentlich für die Defense von den Chargers entschlossen, also nicht für D-Line oder DBs oder was, sondern die ganze Defense als Unit. Aber die Chargers, ich weiß nicht, ich fand das sehr interessant, also die spielen eine Mörder-Saison. Jetzt gerade haben sie im vergangenen Spiel, ich lese das kurz vor, 12 Pass-Deflections, was allein schon crazy ist. Ich meine, wenn du 30 Mal den Ball wirfst, fast die Hälfte davon wurde einfach deflected von der D-Line. 9 QB-Hits, 8 Tackle for Losses und 6 Sacks. Also allein das schon ist crazy. Die Browns, gegen die sie gespielt haben, haben 3,8 Yards pro Play, also Pass und Run, mit 3 Turnovers. Also dominanter kann man, glaube ich, als Defense nicht mehr spielen. Ja, und ich finde auch irgendwie, dass man davon irgendwie nicht viel mitbekommt. Also als ich das gelesen habe, war ich so, oha, ja, crazy. Kranke Defense, aber so auf Instagram und so, da sieht man dann eben diese Highlight-Catches und Highlight-Runs und all das oder Amon-Ra, a Celebration, wie er am Kopf steht, aber über die Chargers wird irgendwie nicht viel geredet, deshalb fand ich das auf jeden Fall sehr cool und ja.
Ein paar Zahlen musst du untermauern. Bisher, Nummer 1 Defense nach Punkten, die Nummer 2 Defense nach zugelassenen First Downs, die Nummer 4 Defense, was zugelassene Pass-Touchdowns anbelangt. Die Nummer 1 Defense, was zugelassene Rushing-Touchdowns anbelangt. Das ist schon ein massiver Turnover, der passiert ist unter Jim Harbaugh und bin sehr gespannt, wie das die nächsten Wochen dann auch anhalten wird. Die haben noch die Baltimore Ravens, die haben noch die Kansas City Chiefs, unter anderem dann am Radar und am Spielplan. Und ja, wäre spannend, wenn sich das aufrechterhalten ließe, vor allem weil auch offensiv extrem viel klappt. Herbert super spielt, J.K. Dobbins macht nach den vielen Verletzungen wieder, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Laufen gekommen ist und auch die Receiver langsam aber sicher mitmachen und die Bälle von Herbert fangen. Deswegen cooler Tipp, auch schön erklärt und bin gespannt, ob wir am Ende der Saison nicht nur zur Halbzeit dann auch ähnlich über unsere jeweiligen Units sprechen werden. Nachdem schon wieder ein Weilchen her ist, aber immer noch in der vergangenen Woche dann auch lag, Halloween. Wichtiger Tag für viele in den Vereinigten Staaten. Begann schon am Sonntag davor, also in Woche 8, dass diverse Spieler in ihren Halloween-Outfits und Kostümen am Game Day angetreten sind. Miles Garrett hat sich, glaube ich, aufwendigst per Maskenbildner oder mit Maskenbildner oder Maskenbildnerin ein Terminator-Outfit, eine Terminator-Maske machen lassen. Wie war Halloween in der Cardinals Facility? Gab es irgendwelche Verkleidungen, die da in Erinnerung bleiben werden?
Ich glaube, es haben sich genau zwei Leute verkleidet an Halloween selber bei uns. Das war Buda Baker, der auch eine Press-Conference damit gemacht hat. Ich habe ihm direkt vor der Presse, er ist gerade zur Press-Conference gegangen. Ich glaube, ich bin gerade aus dem Gym gekommen oder irgendwas. Und ich war so, zieh das auf keinen Fall ab. Und er so, soll ich es die ganze Zeit oben lassen? Dann war ich so, auf jeden Fall. Und der Typ, der neben ihm geht, von unserem Media-Team, der so, mach vielleicht eine Minute, dann lachen alle und dann kannst du es runtergeben. Aber ich habe dann nicht nachgeschaut, wie lange er es wirklich oben gelassen hat. Und der andere war einer von unseren Equipment-Managern, der so eine Grizzly-Bear-Maske oder irgendwas hat. Also ja, jetzt nicht die krankesten Verkleidungen bei uns in der Facility. Ich habe eigentlich gedacht, dass alle Rookies sich irgendwie verkleiden müssen. Davon war mal die Rede, aber am Ende des Tages hat sich keiner von denen irgendwas angezogen. Deshalb ein bisschen enttäuscht da. Aber ja, ist natürlich funny. Ich hatte das erste Mal, das muss ich vielleicht noch kurz sagen, um mir selber ein bisschen auf die Schulter klopfen zu können. Ich hatte das erste Mal, zwar mit der Hilfe von unserem Longsnapper, dem Brewer, Süßigkeiten da stehen, aber es ist auch das erste Mal keine Anklopfen gekommen. Das heißt, ich bin meine Süßigkeiten gar nicht losgeworden.
Tja, musste selber essen. Wenn wir bei Halloween sind, dann kommen wir an einem Instagram-Post schwer vorbei und ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll und vielleicht bist du da mein Sozialradar, wenn man so will. Bill Belichick, deutlich über 70, hat eine sehr junge Lebensabschnittsgefährtin und die haben sich an Halloween auch fotografieren lassen. Er als Angler an einem Strand, sie in einem Meerjungfrau-Kostüm. Ich hab's gesehen, haben wir gedacht, WTF. Was hast du gesehen? Was hast du dir gedacht?
Ich folge dem Belichick ja seit neuestem auch auf Instagram und irgendwie umso mehr der jetzt so in seinem Retirement unter Anführungszeichen ist, umso mehr gefällt mir dieser Typ. Umso mehr ist dem irgendwie alles egal, kommt mir vor. Und keine Ahnung, ich fand es sehr amüsant, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, wir haben eh schon einmal ein bisschen über ihn geredet, aber der war irgendwie immer dieser Stone Cold Coach und on to Buffalo oder on to, keine Ahnung, was in seinen Press Conferences. Und jetzt ist er irgendwie dieser Typ, dem scheinbar alles egal ist und irgendwie der humorvollste Typ ever. Deshalb ja, finde ich sehr amüsant und finde es irgendwie auch cool, dass der so eine andere Seite hat und nicht nur Bill Belichick der Coach ist. Deshalb ja, finde ich geil.
Bin gespannt, ob das dann wieder anders werden würde, wenn er, und davon gehen ja die meisten Beobachterinnen und Beobachter aus, nächstes Jahr dann wieder an der Seitenlinie steht, ob er dann wieder zu dem alten Bill Belichick-Style zurückkehrt.
Da muss er sich dann erstmal verantworten vor all seinen neuen Spielern, weil das wird sicher nicht unbesprochen bleiben.
Wenn die Freundin des Headcoaches jünger ist als viele Freundinnen oder Frauen von Spielern. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Was großes Thema sein wird diese Woche, ist all das, was in und rund um München herum passiert. Die NFL gastiert zum dritten Mal insgesamt in Deutschland mit dem vierten Spiel. Das ist am Papier jetzt nicht unbedingt ein Leckerbissen, die Giants gegen die Panthers, aber das Drumherum ist es sehr wohl. Da werden schwere Geschütze aufgefahren, was rund um den Game Day anbelangt, was die Events in der Stadt anbelangt, viele Teams, die wieder diverse Brauhäuser und Pubs und Lokale mieten und auch zu Fanzentren machen. Verfolgst du das NFL-Deutschland-Spiel oder die Dinge, die auch drumherum passieren werden?
Ja, voll. Ich meine, immer wenn sowas passiert, finde ich halt sehr geil, einfach für den Sport generell. Und man merkt einfach, wie groß der Andrang an das alles ist und dass einfach das Verlangen von den Leuten in Europa und eben vor allem im deutschsprachigen Raum da ist. Für NFL, für Football und auch für dieses ganze Drumherum, was American Football einfach mit sich bringt und die Industrie NFL. Und deshalb ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass das einfach stattfindet immer noch und dass die NFL da auch dahinter ist und sich präsentieren will von seiner besten Seite quasi. Und ja, das Spiel ist, was es ist quasi, aber es ist immer noch ein NFL-Spiel und es sind immer noch richtig gute Spieler auf dem Feld und ich hoffe, dass es ein cooles Spiel sein wird, aber so wie ich die Bilder von den letzten Jahren gesehen habe, ist es so oder so eine riesen Gaudi immer bei diesen International Games, weil die Leute von egal welchem Team Fan sind, die wollen einfach nur ein NFL-Spiel sehen und ich glaube, deshalb wird auf jeden Fall super coole Stimmung in dem Stadion sein und ich finde das auch immer ganz cool, dann danach die ganzen Interviews von den Spielern zu hören, weil die Fankultur in Europa ist ja schon ein bisschen anders gegangen. Da wird gesungen und da wird Spaß gehabt, egal ob gerade das Play läuft oder nicht. Und viele von denen wissen auch nicht ganz, okay, jetzt ist Third Down, jetzt müssen wir laut sein oder irgendwas, sondern die singen einfach nur irgendwelche Lieder. Deshalb ja, finde ich geil und finde die Atmosphäre immer cool. Und das geben eben die Spieler nach diesem Spiel dann meistens auch wieder den Interviewleuten zurück quasi.
Für all diejenigen, die sich ja jetzt vielleicht nicht ganz so viel drunter vorstellen können, einfach mal versuchen, das Postgame-Interview von Tom Brady damals nach dem ersten Deutschlandspiel zwischen Bucks und Seahawks raussuchen. Der war komplett geflasht von der Atmosphäre und hat gemeint, das sind so Momente und der hat tatsächlich alles gesehen und ein paar hundert ja. NFL-Spiele absolviert. Gemeint, das sind die Momente, an die man sich erinnern wird. Und das sagt eigentlich alles über die Atmosphäre bisher. Das große Vergnügen gehabt, bei allen drei Spielen vor Ort gewesen sein zu dürfen. Jedes für sich war speziell, wenngleich vielleicht auch vergangenes Jahr mit Colts und Patriots auch ein Spiel mit dabei war, das jetzt vielleicht nicht ganz großen Football geliefert hat. Es ist ein Erlebnis und allen, denen es vergönnt sein wird, am Sonntag in der Allianz Arena im Stadion zu sein, viel Spaß. Es ist die NFL und es ist immer noch die geilste Show des Planeten. Diese Show setzt sich ja dann auch in Woche 10 fort, beginnt natürlich wie eh und je mit Thursday Night Football, endet mit Monday Night Football. Woche 10. Und wie immer, die Cardinals-Partie gegen die Jets ausgeklammert. Du wirst wieder dich an der Seitenlinie einfinden und das auch im Stadion verfolgen dürfen. Worauf freust du dich sonst noch? Worauf richtest du deinen Blick, wenn es nicht deine Mannschaft ist?
Was ein sehr interessantes Spiel oder was ich sehr interessant finde, das Matchup, weil das war auch ein Team, was ich fast zur Top-Unit gekürt hätte, ist die Steelers-Defense einfach gegen die Rolling Commanders-Offense. Also ich glaube, dieses Matchup Steelers-Commanders, das kann sehr interessant sein. Beide Teams relativ gut, Commanders sind besser unterwegs, aber ich glaube, das Matchup ist sehr interessant. Bengals-Ravens finde ich sehr interessant. Die Bengals gerade mit einem richtig guten Win-Offense, 4-5 Touchdowns, glaube ich, oder so. Also hoch gewonnen, eben gegen das Powerhouse Ravens. Deshalb, das kann sehr interessant sein. Für mich persönlich sehr interessant, 49ers-Bucks. Die Bucks jetzt eben ein hartes Spiel, 49ers bei uns in der Division. Zwei gute Teams, 49ers wahrscheinlich Favorit, aber ja, sehr interessantes Matchup. Und ich glaube dann Lions-Texans kann auch ein gutes Spiel sein. Vielleicht können die Texans die Lions, also sie können sie auf jeden Fall challengen, mal schauen wie viel, aber ist auf jeden Fall ein gutes Matchup.
Wäre sicher ganz cool, wenn die Texans da offensiv ein klein wenig mehr ins Laufen kommen. Das war vor eineinhalb Wochen bei Thursday Night Football nicht ganz so ansehnlich. CJ Stroud auch unter 100 Passing Yards, so wenig wie noch nie in seiner Karriere. Das ist dann schon ein ganz anderes Kaliber, wenn die auch zu Spektakel aufgelegt sind. Zu Spektakel warst du aufgelegt. Schöne Reunion nenne ich es jetzt mal. Wieder mal eine Stunde plus geplaudert. Durfte wieder viel lernen. Und freue mich jetzt schon auf die kommende Woche. Deine Bye-Week. Wir haben dieses Jahr beschlossen, auch weil eingangs die Wachstumszahlen angesprochen worden sind, keine Bye-Week einzulegen. Du wirst alle Wochen, alle 18 Wochen in der Regular Season vom Winter Day Football O'Clock bestreiten. Ich freue mich extrem darüber und extrem darauf, auf all das, was noch kommt. Ein paar Überraschungen haben wir noch im Köcher. Das wird cool werden. Das war cool und deswegen einmal mehr danke, dass du ein klein wenig mit mir über American Football geplaudert hast.
Cool. Wir schauen, dass der Stein im Rollen bleibt und ich freue mich schon riesig auf die nächste Woche. Football. Football.